Aus der Krishna-bewussten Philosophie hören wir, dass jeder von uns einst ein ewiges Teil Krishnas war, ein glückseliges Lebewesen, ganz und gar in Krishnas Dienst vertieft, mit einem Körper, der nicht wie dieser Körper aus Blut und Venen gemacht ist, sondern aus Satchit und Ananda, Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Und wir hören, dass wir uns in diesem Körper oder in dieser Identität vielleicht, in einer ganz spezifischen spirituellen Identität, total auf Krishna fixiert haben und uns ganz auf Krishna ausgerichtet haben in seinem hingebungsvollen Dienst. Dieser Zustand ist jenseits des Brahmans. Und Brahman ist die undifferenzierte spirituelle Energie, die sozusagen zwischen der materiellen und der spirituellen Welt besteht. Alles, was hier in der materiellen Welt hat, ist von einer materiellen Form geprägt, die vergänglich ist. Es ist praktisch in den Wogen der Zeit. In der spirituellen Welt, hinter der Grenze dieses, gibt es auch spirituelle Formen, aber sie sind nicht in den Wogen der Zeit, es sind ewige Formen und wir können uns das nicht vorstellen. Deswegen, um den Menschen von diesem Bereich zu beschreiben, sagen die Vedas sehr oft, dass er unvorstellbar ist und nicht durch Worte auszudrücken ist. So, aus diesem spirituellen Bereich kommen wir alle und haben dann hier in der materiellen Welt eine materielle Form angenommen, die sehr zeitweilig ist und unter dem Einfluss der Veränderung stattfindet. Die Vedas sagen, es gibt 6 Veränderungen in dieser Form. Zunächst einmal das Entstehen. Wie ihr wisst, im Mutterleib formt sich um die spirituelle Seele zunächst einmal eine Form, die aussieht wie eine kleine Erbse. Ja, so klein. Und dann wächst es und es gibt nach und nach die Extremitäten des Körpers, also wie Beine und Hände und Köpfe und so. Und dann wächst diese Form also heran. Heranwachsen ist der zweite Zustand. Dann kommt es zu einer Reife. Dann werden Beiprodukte erzeugt. Beiprodukte kann zweierlei bedeuten. Schweißabsonderungen kann es bedeuten. Und Schuppen und was immer so aus dem physischen Körper herauskommt, was wir jetzt kurz vor dem Abendmahl nicht alles erwähnen wollen. Oder Beiprodukte kann auch Kinder bedeuten. Das wird erzeugt vom Körper. Es geht also aus diesem physischen Körper heraus. Dann tritt der Körper in eine Zeit der Minderung ein. Die Energien des Körpers vermindern sich. Es folgt ein Dahinsiechen und schließlich der Tod, wenn der Körper wieder den materiellen Naturelementen übergeben wird. Yes. Und in der abendländischen Poesie hat man sehr oft, dass man den Körper unter die Erde schafft und dann wird dargestellt, wie nach einiger Zeit aus den Elementen des Körpers ein Baum herauswächst mit Äpfeln und die Enkeln die Äpfel essen. Hare Krishna. Die genährt sind von den Elementen des Großvaters, der da unter der Erde, also wo der Körper unter der Erde ist. Also die materielle Form, das soll hiermit nur gesagt werden, auch mit diesem etwas abendländischen Betrachtungsweise, unterliegt einer ständigen Veränderung. Nun, spirituelles Leben bedeutet, dass wir nach und nach aus dieser materiellen, wie soll ich mich ausdrücken, Verformung oder aus dieser materiellen Formannahme uns zurückverwandeln und unsere spirituelle Identität entwickeln, unsere spirituelle Form. Das heißt, solange wir im materiellen Leben da sind, ist diese spirituelle Form immer gegenwärtig. Unsere spirituelle Identität ist immer da. Ohne die spirituelle Identität würde es nicht möglich sein für uns, die Symptome des Lebens zu zeigen. Also nur dadurch, dass die spirituelle Seele da ist. Nur ist diese spirituelle Form nicht manifestiert. Das Beispiel, was uns gegeben wird, ist ein Baum, der in einem Samen enthalten ist. Und der Baum ist zwar im Samen in einer latenten Form verhalten, also einer schlafenden Form, aber noch nicht in einer, sagen wir einmal, manifestierten Form. Es gibt Leute, Mystiker und Seher, die können Samen anschauen und dann die Augen kurz schließen und vor ihrem inneren Auge sehen die dann die Form, die in Samenform in diesem Samen enthalten ist. Es gibt auch eine wissenschaftliche Theorie hierfür von dem morphogenetischen Feld, die besagt, dass alles Latente, also alles, was in einer schlafenden Form vorhanden ist, bereits schon in der Anlage die Form, zu der es einmal erwachen wird, in sich trägt. Morphogenetische Feld von Rupert Sheldrake, Hare Krishna, einem Unpersönlichkeitsanhänger unter den Wissenschaftlern. So ist auch in so haben wir auch in einer schlafenden Weise unsere spirituelle Form in uns. Und große Geweihte können sagen, wer wir in unserer spirituellen Identität sind. Die können das sehen. Wie ein Wissenschaftler, der da irgendwelche Möglichkeiten hat, das zu messen. Aus diesem Samen wird ein Zitronenbaum. Hare Krishna. Da ist die Anlage schon drin. Und große Geweihte in dieser materiellen Welt sind sich auch über ihre spirituelle Identität bewusst, obwohl sie in die materielle Welt kommen. Gestern habe ich einen Brief diktiert an einen jungen Mann oder eine junge Frau, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil man so viele Briefe immer macht, in dem ich ein Gebet von Srila Prabhupada zitiert hatte. Prabhupada beschreibt dort auf der Überfahrt von Indien nach Amerika, wie er sich an den Zustand in der spirituellen Welt zurücksieht. Er sagt, oh Krishna, wann werde ich, mein lieber Freund, sagt er, wann werde ich mit dir zusammen über die Weidegründe tollen in Vrindavan, in meiner spirituellen Form? Ne? Wir haben das heute besprochen. Ne? Wunderbar. Die sind sich über ihre spirituelle Identität bewusst. So, das große Geheimnis oder das große Abenteuer unseres spirituellen Lebens ist, dass wir nach und nach wieder zu unserer spirituellen Identität zurückkommen, Pranavallabha. Bist du einverstanden mit dieser Definition? Es ist ein großes Abenteuer. Es ist ein großes Zurückverwandeln zu unserer spirituellen Identität. Und ich möchte euch heute sehr gerne hierüber eine Geschichte aus dem Bhagavad Purana vortragen, die euch zur gleichen Zeit bewegen wird und motivieren soll. Ist das gute Idee?
Ja.
So, das machen wir. Das Bhagavatam beschreibt einen großen Devotin namens Chitraketu. Es ist sehr interessant, sich ganz kurz mit diesem großen Devoti zu befassen. Ich weiß nicht, ob du genau die richtige Bildstellung gewählt hast für heute Abend. Chitraketu hat ein sehr bewegtes Leben geführt, indem er viele Lektionen von Krishna bekam. Ich glaube, dass jeder einzelne von uns ein solches bewegtes Leben führt. Wenn wir uns mal in unser Leben zurückerinnern, besonders wenn man sich entscheidet, sein Leben Krishna hinzugeben, hat man schon so viel erlebt. Ich weiß, viele unsere Devotis aus Tamilen, sie haben so viel erlebt, glaube ich, in Sri Lanka so viel erlebt. Dann, wie ihr hierher gekommen seid in die Schweiz, ein Abenteuer. Wie ihr hier Fuß gefasst habt in der Schweiz, was ihr jetzt tut. Und wer weiß, wohin es noch geht, vielleicht werdet ihr eines Tages nach Sri Lanka zurückkommen als Pujaris von irgendwelchen Krishna-Tempeln. Vielleicht. Das Leben ist ein Abenteuer. Wer kann sagen, wie sich es entwickelt? Denn gerade wenn man sich Krishna hingibt, wird das Abenteuer noch um so viel vielfältiger. Willkommen Wir haben gerade über sie gesprochen. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch?
Deutsch auch,
ja. Lieber Englisch oder lieber Deutsch?
Deutsch, ja.
Gut, bitte. Bitte. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Gerade wenn man ein spirituelles Leben führen will, aber noch nicht so reif ist, dass man auf der höchsten spirituellen Stufe ist, gibt ein Krishna so viele Abenteuer und Lektionen, aus denen man lernen muss. Stimmt?
Ja.
Gerade dann nimmt sich Krishna einen ganz besonders an und man geht durch so viele Lebensstationen, die man sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Chitrakete zum Beispiel war ein Kaiser und hatte große Anhaftung an ein Familienleben. Er wollte unbedingt Kinder haben. Aber es war ihm nicht vergönnt, Kinder zu bekommen. Er heiratete insgesamt 10.000 Mal, weil er immer wieder aufs Neue versuchte, von einer Frau Kinder zu bekommen. Aber irgendwas war mit der Biologie nicht, es sollte nicht sein. Eines Tages, als er völlig zerknittert, sagt man in Deutsch, oder depressiv, da saß in seinem Palast, wurde ihm von seinem Palastwachen die Ankunft von Angira Rishi, einem großen Weisen, angekündigt. Und er war froh und wandte sich an den Angira Rishi und nahm ihn auf, wusch ihm die Füße und so weiter. Und er stellte ihn auf vielerlei Weise zufrieden. Schließlich fragte Angira: Ich sehe, du bist nicht glücklich. Was plagt dich, o König? Und er sagte: Ich kriege keine Kinder. Aus irgendeinem Grund kriege ich keine Kinder. Ich versuche alles und es klappt nicht. Kannst du mir die Segnung geben, dass ich ein Kind bekomme? Da schaute Angira Muni mit einem wissenden Blick und er sah sich die Zukunft des Königs an und er lächelte. Denn als er in die Zukunft hineinschaute, sah er, dass es dem König nicht beschieden war, glücklich zu werden mit einem Sohn. Es war nicht sein Geschick. Er konnte das sehen. Rupert Sheldrake hatte gesagt, er konnte das morphogenetische Feld untersuchen, was den König umsuchte, blickte. Aber wir wollen das nicht so sagen. Wir würden sagen, er sah in die Zukunft. Und er sah, es ist ihm nicht beschieden, glücklich mit einem Sohn zu werden. So sagte er ihm, den er ihn analysierte. Er wusste, er konnte ihm nicht sagen, du wirst keinen Sohn bekommen. Er sagte ihm, du wirst einen Sohn bekommen, der Harsha Kosha heißt. Glück und Leid. Chitaketu war so begeistert, dass er nicht auf diesen, wie sagen wir, prophetischen Namen Acht gab. Und tatsächlich, nachdem er sich genau nach den Anweisungen Angiras verhalten hatte, gebar ihm eine seiner Frauen einen süßen Sprössling. Doch es war ihm nicht beschieden, glücklich zu werden durch ein Kind. Und das trat ein. Die anderen Frauen wurden sehr, sehr neidisch auf die eine Frau, weil sie natürlich, dadurch, dass sie dem König einen Sohn geschenkt hatte, von dem König bevorzugt wurde in gewisser Weise. Und sie wurden sehr eifersüchtig auf diese Bevorzugung und litten darunter. Und machten dann eine Zusammenkunft, ein Spitzentreffen, und fragten sich, warum sind wir unglücklich? Ja, wegen diesem Sohn, den dem König gegeben worden ist. Der Sohn, weil der Sohn dem König gegeben ist, deswegen ist der König jetzt seiner Frau eine Frau mehr zugeneigt. So. Und dann schmiedeten sie einen Plan. Ich muss ihn geheim halten, diesen Plan, den sie schmieden, aber er kommt gleich heraus, keine Sorge. Am nächsten Morgen ging die Amme zu dem Sohn hin und wunderte sich, der Sohn hatte ja sonst immer am Morgen schon geträllert und gejubelt, aber es war kein Klang aus dem Kinderzimmer zu hören. Sie machte die Tür auf, ging zum Bett, nichts richtete sich, zog die Decke ein bisschen runter und sah, dass der Sohn grün angelaufen war im Gesicht. Jemand hatte ihn vergiftet. Sie schrie und riss sich vor Leid ins Haar aus. Die Mutter hörte davon, stürzte zum Bett, sah den toten Sohn. Der Vater kam, sah den toten Sohn und jammerte wie eine Kuh, die ihr Kind verloren hatte. Er fiel herunter, riss sich seine Haare raus, trommelte sich auf die Brust vor Leid. Ich glaube, wir können uns das vorstellen. Und war sehr bedrückt. Angira Muni wusste, dass das eintreten würde, und er kam zurück mit Narada Muni, einem Freund, und sagte dann zu dem König: König, nun beruhige dich doch. Du wirst bald nicht mehr klagen. Sei jetzt einmal ruhig.
Ach, mein Sohn,
willst du deinen Sohn haben? Chidaketu hörte zu. Was? Nochmal, willst du deinen Sohn wiedersehen? Ja, natürlich, sagte der König. Angira Muni sagte daraufhin durch seine mystische Kraft: Komm zurück, o Sohnemann, komm zurück. Daraufhin belebte sich der tote Körper des Kleinen, und der wieder zum Leben zurückgerufene fing an, den König mit weisen Worten anzureden. Ich klage nicht. Wir alle kommen und gehen. Sind wir nicht wie ein Goldstück, was ein Besitzer in die Hand eines Besitzers kommt und dann von dem Besitzer eingetauscht wird gegen einen Marktartikel und dann von dem neuen Besitzer eingetauscht wird? Genauso wandert das Lebewesen von einem Körper zum nächsten. So sagte der Sohn. Dann sagte er: Diese Menschen sind nicht meine Eltern. Ich habe so viele Eltern schon gehabt. Wie ein Passagier, der auf einer Reise durch mehrere Herbergen geht, bin auch ich durch mehrere Lebensherbergen gegangen. Und er fing an, Atma Tattva zu predigen. Spirituelles Wissen. Und dann sagt er: Jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt muss ich gehen. Wurde still, schloss die Augen und verließ den Körper. Angira fragte zu dem König, der völlig verdutzt und von Gefühlen geschüttelt war: Hast du jetzt verstanden? Das ist nicht dein Sohn, das ist eine ewige spirituelle Seele. Und Chidraketu hatte gelernt. So ist es auch bei vielen Devotees, Spiritualisten. Wir mögen ernsthaft Krishna wollen, wie es Chidraketu wollte, aber wir mögen noch gewisse Lektionen lernen müssen. Vielleicht müssen wir noch einmal durchs Familienleben gehen. Vielleicht müssen wir erleben, wie unser Vater oder unsere Mutter, an denen wir stehen, vor unseren Augen sterben. Vielleicht müssen wir Kinder kriegen, die nicht so geraten. Vielleicht werden wir von unserem Heimatland vertreten und müssen plötzlich Wurzeln fassen in einem kleinen, hässlichen Zwergenland und so weiter. Hare Krishna. Und so weiter. Wer weiß, was Krishna uns auf unserem Lebensweg noch geben muss, damit wir endlich aufwachen und aufwachen zu spirituellen Wissen. Ja? Krishna macht das sehr viel. Nur die intensivste Lektion kam aber noch für Chidraketu. Es wird beschrieben, dass Chidraketu einmal in der Nähe des Berges Kailash herumging. Und er sah dort auf dem Berg des Kailash Lord Shiva, den höchsten der Mystiker und Avaduta, sitzen. Auf seinem Schoß saß Parvati, die weibliche Shakti. Und um ihn herum waren viele Weise. Als Chidraketu das sah, musste er lachen. Da sitzt Lord Shiva mit seiner Frau in einer ganz intimen Situation und die Rishis und Weisen sitzen drumherum. Wie komisch. Und er lachte ein bisschen. Parvati, die auf dem Schoß saß, wurde gereizt dadurch. Lord Shiva war, der wusste, das ist mein Freund, der lacht, Freunde dürfen untereinander lachen. Aber Parvati wurde agitiert und sagte, dieser sogenannte König, der Shiva, den höchsten der Mystiker, durch sein Lachen frevelt und auslacht, er soll Geburt nehmen als ein hässlicher Dämon. Hare Krishna. Und so wurde Chitraketu, der ein großer Devoti war, momentan dazu verflucht, ein Heavy Demon zu werden, ein gewaltiger Dämon zu werden. Ich finde diese Geschichte sehr schön, weil es irgendwie daran erinnert, wir sind alle Teile Krishnas, aber aus irgendeinem Grunde sind wir jetzt in die materielle Welt gekommen und haben eine materielle Form angenommen. Genauso wie Chitraketu die Form eines Monsters annahm. Hier. Kann man es sehen? Vitrasuras. Kann man dann aufschreiben. Vitrasuras. Hier, also heavy. Lord Chaitanya sagt in der Rolle des Bhaktas, ich habe diesen Körper hier. Der ist nur ein Belast für die ewige Seele. Ich trage diese Gliedmaß mit mir herum, wie ein Holzfäller einen Sack Holz herumträgt. So spricht er von seinem Körper, den Körper, den wir mit Eau de Cologne. Ein bisschen, oh, was ist ein Eau de Cologne? Also, oder Salbe und Creme und Kämmen, wie sagt man, Kamm und Ohrringe, golden, schmücken. Nicht? Für Lord Chaitanya, aus der spirituellen Sicht, ist dieser Körper eine Last, ein Sack aus Holz, den man herumträgt wie ein Holzfäller. Pranavallabha schaut mich da und an. Das muss, kann man so sehen, nicht? Ja. Ja. So. König Chitraketu, der schon so oft geprüft worden war von Krishna, wurde jetzt noch einmal dazu geprüft. Er wurde für eine gewisse Zeit ein Demon, ein Dämon, ein Asura, ein Gottabgewandter, der sich gegen Krishna wandte. Und er kündigte Indra den Kampf an. Indra, den König der Himmlischen, den König der Sura. Es gab dann eine große Vernichtungsschlacht, in der Vritrasura allein gegen Indra kämpfte und schließlich Indra auch besiegte. Aber dann, als er Indra schon besiegt hatte, ergab sich etwas ganz, ganz Besonderes, auf das ich besonders Wert legen möchte. Er erinnerte sich an seine spirituelle Identität als Teil Krishnas. Plötzlich erinnerte sich dieser Devotee so sehr an seinen liebenswerten Krishna, an das spirituelle Königreich Gottes, dass er nur noch einen einzigen Wunsch hatte. Er wollte zurück zu Krishna gehen. Und er sagte, Indra, mir ist das materielle Dasein total zu viel. Indra war damit wunden, verwundet. Hörte plötzlich und wartete darauf, dass sein Gegner ihm den Gnadenstoß gab. Aber plötzlich sagte er, Indra, mach meinem Dasein ein Ende. Ich will zurück in die ewige spirituelle Welt. Ich möchte mein Bewusstsein jetzt ganz auf Krishna richten und in die ewige in das ewige Königreich Gottes zurückgehen. Das ist mein großer Wunsch. Und dann sprach er einige sehr schöne Gebete, die ich euch heute vortragen möchte. Durch die Macht deines Donnerkeils werde ich von der materiellen Fessel befreit werden und diesen Körper und die Welt materieller Verlangen aufgeben, indem ich den Geist auf die Lotusfüße Shri Krishnas richte, werde ich den Bestimmungsort großer Weise wie Narada Muni erreichen, genauso wie es mir einst von Krishna gesagt wurde. Diejenigen, die sich den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes vollständig hingegeben haben und ständig an seine Lotusfüße denken, werden vom Herrn als seine persönlichen Gehilfen oder Diener akzeptiert und anerkannt. Er spricht hier, diejenigen, die völlig Krishna hingegeben sind, werden von Krishna als Diener akzeptiert. Du kommst an meine Tafel. Ja. Und dann spricht er über Krishna zu seinem erstaunten Gegner, der ihm nur zuschaut. Er sieht diesen machtvollen Dämon, der ihn fast getötet hätte und der jetzt plötzlich sich zu erkennen gibt, der eine innere Verwandlung durchmacht und der sich zurückerinnert. Unser Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, verbietet es seinen Geweihten, sich unnötigerweise um Religion, wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung zu bemühen. Und dann sagt er den Vers, der Einlass gibt in den Bereich des spontanen hingebungsvollen Dienstes. Aham haretava padai kamula dasanu daso bhavitang sabuya manas maritasu pate gunangste grinita vakar makaro tukaya. O mein Herr, bitte sag.
O
höchste Persönlichkeit Gottes,
wird es mir wieder möglich sein,
ein Diener deiner ewigen Diener zu sein,
die ausschließlich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen?
O Herr meines Lebens,
darf ich wieder ihr Diener werden?
Sodass mein Geist stets an dich denken kann.
Meine Worte stets dich preisen können.
Und mein Körper sich stets liebevoll in deinem Dienst beschäftigen wird.
Der erwünscht, also er sieht ihn, sieht, ich habe hier diesen physischen Körper angenommen. Ist unmöglich.
Ich möchte jetzt wieder ein Diener von deinen Dienern werden und möchte einen spirituellen Körper annehmen, mit dem ich dich dir Dienst darbringen kann und mit dem ich dich lobpreisen kann. Yes. Und dann drückt er seine große Sehnsucht aus. Er sagt, O lotusäugiger Herr, so wie junge Vögel, denen noch keine Flügel gewachsen sind, stets nach ihrer Mutter Ausschau halten. Könnt ihr diese? Piep, 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 piep. Wo ist die Mama? Die zurückkehrt und sie füttert. So wie kleine Kälber, die mit Stricken gefesselt sind. Sehnsüchtig die Zeit des Melkens erwarten, zu der ihnen erlaubt wird, die Milch ihrer Mutter zu trinken. Und so wie eine bekümmerte Frau, deren Ehemann unterwegs ist, sich immer danach sehnt, dass er zurückkehrt und ihr in jeder Hinsicht Freude bereiten wird, sehne ich mich immer nach der Gelegenheit, dir direkten Dienst darbringen zu dürfen. Ist nicht wunderschön? Die Sehnsucht der Vögel im Nest können wir uns gut vorstellen. Sie sitzen da, piep, 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 piep. Im Frühling sieht man die kleine Amseln. Sind ganz nackt und hässlich. Und sehen sich immer nach der Mutter. Oder die Kälber, die immer warten, wann kommt bloß die Zeit des Melkens, wenn ich wieder mit Milch der Mutter tragen kann. Oder die Frau, die keusche vedische Frau, die sich nicht schmückt und nicht ausgeht aus dem Haus in der Abwesenheit ihres Ehemanns, sich immer sehnt, wann kommt mein Mann und schließt mich in seine Arme und tut mich in jeder Hinsicht zufriedenstellen. Nicht? So sehnt sich der Devotee nach Krishna. Das ist Britta Suma. Es ist interessant, diesen Vers kurz zu analysieren. Die Liebe der Vögel ist noch nicht besonders. Die sind an der Mutter nur interessiert, wenn sie dann, weil sie sie füttert. Da geht es nur die warten auf die Mutter in ihrem Nest und die warten, dass die Mutter dann kommt und die Speise hervorwirkt. Und dann ist es. Es geht da wirklich nur um die Nahrung. Bei den Kälbern ist schon ein bisschen mehr Aktivität da. Die Kälber gehen selber auf die Mutter zu
und ziehen an ihren Stricken und wollen näher kommen. Aber sie sind vornehmlich an der Mutter interessiert, auch noch wegen dem Geschenk der Milch, nicht wegen der Mutter selber. Aber die Ehefrau, das ist der höchste Begriff der Liebe. Sie möchte mit ihrem Mann zusammen sein, weil sie mit der Person zusammen ist. Und sie möchte da auch einen gewissen, wie soll ich mich ausdrücken, sie möchte auch dem Mann Dienst erweisen. Sie kocht Sweets und schnippelt Gemüse für ein Sabji und so weiter. Da ist die dienende Haltung da, anders als bei dem Vogel und bei dem Kalb, die ja keinen Dienst tun, sondern nur nehmen. So ist in dem dritten Beispiel ein deutlicher Hinweis auf hingebungsvoller Dienst in dem Madhurya Rasa drin. Ja, das ist aus den Zahlen des Bhagavatas zu sehen. So geht das denn zu Ende? Schließlich sagt Vritasura, genau wie Königin Kunti, ich wandere durch die materielle Welt, mein Herr. Bitte gebe mir die Segnung, dass solange ich noch angehaftet bin an den Körper, meine Frau, meine Kinder, mein Heim und so weiter, dass ich zu dieser Zeit Gemeinschaft pflegen kann mit Devotees, die mir helfen, dass meine Anhaftung langsam auf dich gerichtet ist. Ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck von unserer St. Gallener Bhakti Sangha Gruppe. Wir wollen hier Gemeinschaft pflegen mit Devotees. Wir sind vielleicht noch angehaftet an unsere Position, an Geld vielleicht, an materielle Sicherheit und an Schweizer Passport und so weiter. Aber während wir diese Anhaftung haben, hören wir doch über Krishna und erfahren langsam, wie trotz diesen Anhaftungen unser Bewusstsein langsam auf Krishna gerichtet wird. Yes. Letztendlich haben wir auch den Wunsch, wie Vritasura, eines Tages zu Krishna zurückzukommen. So, Indra hört diese unglaublichen Gebete von Vritasura und ist natürlich total erstaunt. Ist fast so, als wenn wir, sagen wir mal, wen kennen wir? Wie heißt nochmal der größte Boxer der Welt? Wie? Mike Tyson. Mike Tyson. Gut, wir glauben dir jetzt. Ja, Mike Tyson, der hat einem Gegner einmal ein Ohr abgebissen und musste dann Strafe bezahlen. Stellt euch mal vor, es ist also ein ganz unverschämter Boxer, ne, und boxt ganz schnell. Stellt euch mal vor, er sagt am Anfang seines Boxkampfes, oh Krishna, ich wünsche, dass du mir meine Anhaftung ans Boxen nimmst. Und dann boxt er und dann sagt am Ende des Kampfes, Krishna, du wärst verherrlicht von den großen Rishis und den Heiligen deiner Zeit. Was meinst du, was passieren würde? Würde denken, oh, was ist denn das? Oder wir nehmen uns ein Beispiel aus Sri Lanka. Einer dieser aggressiven Hindu-Hasser sagt plötzlich, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, und schießt mit seinem Gewehr in die Luft und nicht mehr auf die Hindus. Nicht? Und sagt, wir würden wissen, was ist jetzt los? So ist mit Vritasura auch. Vritasura ist ein Asura, ein Demon. Plötzlich fängt er an, so zu sagen. Er möchte wie ein kleines Vöglein nach der Mutter rufen. Und wie ein Kalb, der die Mutter nimmt. Indra denkt, er hört nicht richtig. Was ist los hier? Sehr ungewöhnlich, vielleicht zu viel Somasaft getrunken und hier eine Halluzination, nicht? Und also er glaubt seinen Augen und Ohren nicht. Und schließlich sagt Vritasura, bittet ihn direkt, ich bin ein Devotee, du siehst es doch. Ich bin nur verflucht worden zu dieser unheiligen Situation, in der ich mich befinde. So ist es auch bei uns allen. Wir mögen jetzt noch einen Körper haben, in dem wir sind, in dem es möglicherweise leidvoll ist, in dem es möglicherweise leidvolle Erfahrungen gibt. Wir mögen noch angehaftet sein, aber tief im Herzen sind wir Devotees. Und es ist wichtig, sich zurück zu verwandeln zu unserer spirituellen Identität. Darum geht es im Krishna-Bewusstsein. Und wir hören dann von dem glorreichen Tod von Vritasura, Hare Krishna, Es wird dann wird sehr nice beschrieben. Vritasura geht dann also zurück in die spirituelle Welt. Hier sagt Prabhupada. Vritasura hatte gebetet, Nanaka Prishtam Nacha Parameshtyam Nasarva Bhomam Narasida Patyam. Ich wünsche mir nicht die Annehmlichkeiten des Glücks auf Brahmaloka, Svagaloka oder sogar Dhruvaloka, ganz zu schweigen von der Erde oder den niedrigen Planeten. Ich wünsche mir einfach, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Prabhupada schreibt, dies ist die Entschlossenheit eines reinen Gottgeweihten. Ein reiner Gottgeweihter fühlt sich niemals zu einer hohen Stellung in der materiellen Welt hingezogen. Wie die Einwohner von Vrindavan, Shrimati Radharani, die Gopis, Krishnas Vater und Mutter, Nanda Maharaj und Yashodas, Krishnas Freund und Krishnas Diener, möchte er einfach nur mit der höchsten Persönlichkeit Gottes Gemeinschaft haben. Er möchte sich in Krishnas Umgebung, der Schönheit von Vrindavan aufhalten. Dies sind die höchsten Sehnsüchte eines geweihten Krishnas. Geweihte Sri Vishnus mögen nach einer Stellung auf Vaikuntha Loka trachten, doch einen geweihten Krishnas verlangt es nicht einmal nach den Annehmlichkeiten Vaikunthas. Er möchte nach Goloka Vrindavan zurückkehren und mit Sri Krishna zusammen an dessen ewigen Spielen teilhaben. Alles materielle Glück ist wie das Wasser in einem Wassergraben, wohingegen das spirituelle Glück ewig in der spirituellen Welt genossen wird, die einem Ozean von Nektar gleicht, in dem ein Gottgeweihter schwimmen möchte. Wenn ein Fisch auf dem Wasser ist, auf dem Land ist, kann er dort glücklich werden? Nein. Wenn die spirituelle Seele in die materielle Welt kommt und eine materielle Form annimmt, können wir dort glücklich werden? Nein. Wir müssen zurück in den Ozean der spirituellen Glückseligkeit. Nach Goloka Vrindavan. In unserer spirituellen Form, um dort unser eigentliches Leben anzutreten. Liebe Devotees, wir sind alle irgendwie wie Vritasuras. Wir haben zwar nicht einen dämonischen Körper, aber manchmal einen ganz schönen Heavy Geist. Ein ganz schönes, hartes Denken. Und sind noch angehaftet an die materielle Welt. Wir sollten diese Zurückverwandlung in unserem spirituellen Dasein anstreben und so glücklich im Krishna-Bewusstsein werden. Hare Krishna. Ist es okay, Jean-Pierre?
Yes.
Yes, good. Gut, jetzt haben wir... Ich habe mir gedacht, dass ich das mit großer Wortgewalt euch nahe bringe. Ich hoffe, dass ich alles so ausgedrückt habe, dass man folgen konnte und einverstanden sein konnte und nicht große Proteste erheben muss dagegen. Dies ist ein sehr, sehr schönes Thema. Bitte lest es in Ruhe durch. Es ist im 6. Kanto. Melita hat es alle Bhagavatam Verse und wie ich sie in Büchern, und sie wird es uns bestimmt ausleihen, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen. Eine sehr bewegende Geschichte. Ja. Sita Ketu wurde zweimal aber geprüft. Einmal was seine Familienanhaftung betraf und dann was seine Anhaftung an Sieg und Ruhm betraf. Er wäre beinahe der König des himmlischen Planeten gewesen. Indra hatte er schon in die Flucht. Indra war nur noch da und wartete, wann wird mich dieser starke Gegner niedermachen und dann kann er sich auf den Himmelsthron setzen. Auf meinen Thron. Aber Sita Ketu sagte, danke, ich bin nicht interessiert. Tu mich endlich von diesem schwierigen Dasein als Demon befreien, sodass ich zurück zu Krishna kann. Das ist glorreich. Deswegen wird gesagt, Vritasuras ruhmreicher Tod ist ein ganzes Kapitel ihm gewidmet, diesem glorreichen Tod. Ein Devoti wird auch in vielfacher Weise von Krishna geprüft werden. Ich weiß, dass unsere tamilischen Devotis, die wir heute hier haben und die uns die Ehre geben, unsere Bhakti-Sanghas zu besuchen, und so barmherzig zu uns sind. Ich weiß, dass ihr alle sehr geprüft worden seid. Ja, Krishna hat euch von einer sehr schönen Heimat in Sri Lanka musstet ihr verlassen und so weiter. Und ich glaube, ihr solltet euch entschließen, wirklich nach dem ewigen Zuhause zu suchen jetzt. Nicht wieder ein neues Zuhause in der materiellen Welt versuchen anzufangen. Das ist die Schweiz schon. Im Vergleich zu Sri Lanka ist es nicht so schön hier. Das Klima ist nicht anregend. Es gibt nicht mal einen Ozean hier. Und so weiter. Nur ein paar kalte Berge. So, jetzt ist es an der Zeit, sich zu besinnen und seine ewige Heimat anzutreten. Auch wir Devotees im Westen werden getestet. Wir haben so viele bedingte Anhaftungen an so viele Dinge. Manche von uns gehen durch verschiedene Situationen noch hindurch. Heiratet, Krankheiten, die wir ertragen müssen. Enttäuschung mit anderen Menschen, die wir ertragen müssen. Aber diese Krishna macht das so. Wen Krishna zurückholen will, dem streut er ein bisschen Sand in den Zwietreis. Wenn Krishna sieht, dass der Devoti noch die materielle Welt genießen will, dann macht Krishna den Geschmack an der materiellen Welt leidig. Das ist aber seine Barmherzigkeit. Zu uns Toren und Narren. Und Närren. Oder wie man sagt. So gut, hier sind wir jetzt an ein natürliches Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr geschockt habe und ihr mich wieder einladet, nach St. Gallen zu kommen. Ich habe ein Geschenk für unsere Melita mitgebracht, das ich ihr persönlich überreichen möchte. In der Vedenakademie haben wir verschiedene sehr nice Yantren rausgebracht. Ich muss immer diese blöde Brille aufsetzen. Hier das Komadev Yantra Om Namo Bhagavate Komadevaya mit den Mantren zu den verschiedenen Inkarnationen. Om Rim Shom Ukram Vidang Mahavishnum Jalantang Savato Mukam Nishingham Bichanam Batram Mrityum Mrityum Namam Yaham. Eine Shingadev Yantra habe ich dir mitgebracht. Da habe ich dir Lakshmi und Shri Yantra mitgebracht. Shrim Klim Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Dann zum Vastu Purusha. Om Mahabhagavataya Vastu Purushaya Swaha. Dann ein Yantra zu Parushuram. Om Namo Bhagavate Parushuramaya. Dann sogar ein, weil du so interreligiös geeignet bist, zu Buddha. Om Namo Bhagavate Buddha Devaya. Buddha Yantra, alles ist da. Dann ein Yantra zu Vamana Dev. Om Namo Bhagavate Vamana Devaya. Ein Yantra zu Varaha. Om Namo Bhagavate Varaha Devaya. Zu Ramachandra, zu Nishinha. Zwei Nishinha Mantras. Eins zu Vasudeva, Matsya Deva, Koma Deva. Alles. Du hast unseren ganzen Yantra-Set bekommen. Es ist gut, wenn du das überall im Haus aufmachst. Das wird eine sehr spirituelle Atmosphäre im Haus verbringen. Ja. So. Bitte schön. Jetzt muss die Wähler mal. Bitte schön. Bravo, bravo. So, was machen wir jetzt, Kinder? Eine Arati noch. Gut. Gora Arati. Bist du vielleicht die Gora Arati? Singen wir, hören so gerne Syamananda. Wir haben ja schon sehr viel gesungen. Darf ich die Arati machen? Ja. Ja?